Es liegt eine besondere Salbung auf allen Bereichen des Lobpreises. Weißt du warum? Wenn du genau hinhörst, wirst du es merken. Es gibt aber auch eine persönliche Führung. Wenn du Zeit mit dem Wort Gottes verbringst, spricht Gott zu dir. Vielleicht machst du gerade eine schwierige Phase in deiner Ehe durch. Vielleicht hast du Probleme mit einem Teenager. Doch wenn du die Bibel aufschlägst und Gott bittest, zu dir zu sprechen, wird er vielleicht nicht direkt über dein Beziehungsproblem zu dir sprechen. Stattdessen wird er dir etwas anderes zeigen. Aber hör genau zu. In der Bibel steht, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir wissen nicht genau, wie die Situation aussieht. Ich bin blind dafür, was ich in dieser speziellen Lage tun soll. Aber in Gottes Licht sehen wir Klarheit. Wir sehen, wie wir handeln können, richtig? Es ist, als würdest du in einem Raum das Licht anmachen. Vielleicht hast du deinen Autoschlüssel verloren, weißt nicht, wo du ihn hingelegt hast und fängst an zu suchen. Und plötzlich findest du im Licht den Schlüssel oder deine verlegte Brille oder etwas Ähnliches. In seinem Licht sehen wir alles.
Amen.
Das passiert auch während des Lobpreises. Wenn du Gott anbetest, durchdringen Lichtstrahlen vom Himmel deinen Verstand. Diese dunklen Bereiche in deinem Denken, nur damit du es weißt, sie sind noch da. Das ist der Grund, warum du dir Sorgen machst, warum du Angst hast. Warum du Herzrasen hast, warum du mitten in der Nacht schweißgebadet aufwachst und dir Sorgen um die Zukunft machst. Denn obwohl du in eine gute Gemeinde gehst, obwohl du dich unter guten Pastoren und solider Lehre befindest, gibt es immer noch einen Bereich der Dunkelheit, der verhindert, dass diese Lehre, die du bereits im Kopf hast, als Offenbarung in dein Herz rutscht. Es ist diese Offenbarung der Wahrheit, die dich freimachen wird. Deshalb soll jedes Mal, wenn du ins Haus Gottes kommst, dieses Licht in dich hineinschauen. Wie viele von euch haben seit ihrem ersten Besuch in der Gemeinde, als ihr noch keine Gläubigen wart, bis heute, wo ihr jetzt an Jesus glaubt, Dinge gesehen, die ihr vorher nie gesehen habt? Du erkennst Gottes Plan für die Menschheit neu. Du siehst die Welt aus einer anderen Perspektive und verstehst die Zeichen der Zeit, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Licht bricht herein und selbst dein eigenes Leben erscheint dir in einem neuen Licht. Du verstehst das sündige Fleisch und, wie die Bibel sagt, dass alle Menschen, die ganze Welt, Sünder sind und den Herrn Jesus brauchen. Du siehst Menschen mit Mitgefühl, weil das Licht in dir ist. Hast du jemals eine schwierige Situation mit einem deiner Kinder erlebt? Und plötzlich, während du dich mit einem komplizierten Problem beschäftigst, erinnerst du dich an eine Predigt, die du gehört hast, und du reagierst nicht mehr auf dieselbe Weise wie früher. Denn wenn du immer auf dieselbe Weise reagierst, bekommst du immer wieder dieselbe Reaktion von der anderen Person. Doch wenn das Licht hereinkommt, kannst du auf einmal einen neuen Weg einschlagen, der bessere Ergebnisse bringt. Und genau das ist es, was wir wollen. Es gab einmal einen jungen Mann, der kurz davor stand, in große Fußstapfen zu treten. Und er wusste, dass Demut der Anfang ist. Damit fängt alles an. Wenn du denkst, dass du schon alles weißt, dann weißt du wahrscheinlich überhaupt nichts. Höchstwahrscheinlich verstehst du nichts von den wirklich wichtigen Dingen. Du magst in der Wissenschaft gut sein, in Chemie, in Mathematik. Du magst dich in weltlicher Weisheit und Wissen auskennen, aber ich sage dir, du weißt nichts, solange du das Wichtigste nicht weißt. Die Bibel warnt, wer sich rühmen will, der rühme sich nicht seiner Kraft oder der Weisheit seiner Intelligenz, sondern wer sich rühmen will, rühme sich, dass er mich kennt. Das ist die höchste Erkenntnis von allen. Und dieses Wissen, dieses Licht, lässt dich alles in einem neuen Licht sehen.
Amen. Amen.
Du kannst plötzlich Dinge anders angehen. Und wenn das Licht hereinkommt, weicht die Dunkelheit. Du musst nicht gegen die Dunkelheit kämpfen, du brauchst nur das Licht hereinzulassen. Das Wort Gottes bringt Licht, wenn es in dein Herz kommt. Und das ganze Ereignis, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, warum eigentlich? Wir betrachten das völlig zu Recht als zentral und notwendig im Erlösungsplan Gottes. Aber warum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben? Damit wir von unseren Sünden gereinigt und gewaschen werden, ja. Aber warum sollen wir von unseren Sünden gewaschen werden? Damit wir mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden. Er nahm unsere Sünden auf sich und wir nehmen seine Gerechtigkeit an. Aber wozu? Hört es dort auf? Nein, es hört nicht dort auf. Der Grund dafür ist, dass wir zu Gott kommen können. Gottes ursprünglicher Plan war es, dass der Vater eine Familie haben wollte, die ihm nahe ist. Das ist der Grund, warum Gott uns alle, wir kamen später, mit Familien geschaffen hat. Wenn wir Kinder haben, bekommen wir einen kleinen Einblick, einen Lichtstrahl darauf, wie es im Herzen Gottes aussieht, wenn er an seine Familie denkt. Was du für deine Kinder willst, das will Gott auch für dich, auf natürliche Weise gesprochen. Jesus sagte, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr euer himmlischer Vater? Er nutzt natürliche Beispiele, um zu zeigen, dass das, was im Herzen von Eltern ist, Gottes Liebe zu seinen Kindern widerspiegelt. Sie ist nur unendlich viel größer. Wir sind unvollkommene Abbilder, aber dafür wurden wir geschaffen. Willst du, dass es deinen Kindern gut geht? Natürlich, du willst das Beste für sie. Die beste Ausbildung, die beste Universität. Oder? Ist das dein Herzenswunsch? Aber wenn sie krank sind, was willst du dann für sie? Egal, ob sie krank sind, sie sollen trotzdem zur Schule gehen. Wer als Vater oder Mutter so denkt, der ist nicht normal. Normale, gute Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Sogar mehr, als dass sie eine gute Ausbildung haben. Versteht ihr? Warum willst du, dass sie eine gute Ausbildung bekommen? Weil du willst, dass sie erfolgreich sind. Oder? Richtig? Aber warum willst du, dass sie erfolgreich sind? Für ihr Wohl oder nur dein eigenes? Damit du selbst später ein komfortables Leben hast? Damit du selbst durch die ganze Welt reisen kannst? Dreht sich alles um dich selbst? Nein, warum möchtest du, dass deine Kinder gebildet sind? Weil du nicht willst, dass sie ungebildet sind. Das ist ein guter Grund. Lass sie das wissen. Denn teilweise wollen wir, dass sie gut gebildet sind, nur damit sie eine Ausbildung machen, die wir uns für sie wünschen, damit wir uns vor unseren Freunden nicht schämen müssen. Der und der ist auf diese Uni gegangen. Das spürt dein Kind. Und plötzlich hat das Lernen keinen Sinn mehr. Was wünschst du dir wirklich für deine Kinder? Wünschst du dir, dass sie Erfolg haben? Ja, natürlich. Aber Erfolg in ihrem eigenen Leben, egal ob du noch da bist oder nicht. Wahre Liebe bedeutet, ich tue dir Gutes, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Wenn du eine Gegenleistung bekommst, ist das ein Bonus. Aber sag nicht, ich liebe dich und warte dann auf eine Reaktion. Ich liebe dich. Na los, erwidere das. Du erwartest eine Reaktion. Wir alle wissen, dass wir nicht perfekt sind. Aber Gott liebt uns nicht auf diese Art und Weise. Niemand, den Jesus geheilt hat, wurde verpflichtet, ihm zu folgen. Jesus hat so jemanden nie gezwungen oder etwas von ihm erwartet. Andere, wie Zöllner, hat er gerufen und gesagt, folge mir. Richtig? Das waren aber andere Situationen. Aber jedes Mal, wenn er ein Kind geheilt hat, hat er es der Mutter zurückgegeben. Den Sohn der Witwe von Nain hat er von den Toten auferweckt und ihn sofort der Mutter zurückgegeben. Jesus hat niemals etwas aus Zwang oder Verpflichtung getan oder erwartet. Selbst wenn es um unsere Gaben geht, wenn Gott sagt, gib von deinen Finanzen für das Werk Gottes, sagt er, er soll es mit Freude tun, nicht aus Zwang oder widerwillig. Gott will kein Gezwungenes geben. Es gibt Menschen, die geben, aber die Art und Weise, wie sie es tun, verdirbt alles. Was willst du? Ein Big Mac. Immer muss es das Große sein, alles muss groß sein. Okay, Big Mac. Du hast zwar gegeben, aber die Art und Weise, wie du es gemacht hast, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Jesus sagt, es ist eurem Vater eine Freude, euch das Reich zu geben. Ich möchte Folgendes sagen. Jesus hat alles für uns getan, damit wir sagen können, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ja, das bist du. Aber wozu? Es ist, als wärest du festlich gekleidet, aber wüsstest nicht, wohin du gehen sollst. Du bist mit Gerechtigkeit bekleidet, damit du zu Gott kommen kannst. Jeder Mensch hat diesen unerneuerten Teil in seinem Denken, der Angst hat, sich Gott zu nähern. Auch wir, die wir sagen, dass wir die Gnade verstehen, meiden ihn oft unbewusst. Ist Gott die erste Person, mit der du sprichst, wenn du morgens aufwachst? Wenn nicht, warum? Warum ist das so? Warum fühlst du dich bei deinen Freunden wohler als bei Gott? Gott weiß alles über dich. Er liebt dich trotzdem. Und er hat dir alle deine Sünden vergeben. Ich spreche hier zu Gläubigen, okay? Deine Freunde kennen nur deine besten Seiten, weil es immer noch Bereiche gibt, die du vor ihnen versteckst. Aber du vertraust ihnen mehr als Gott? Der ganze Sinn der Gerechtigkeit ist, dass wir in Gottes Gegenwart kommen und frei mit ihm reden können, ihn bewundern. Manchmal braucht es nicht einmal Worte, wie ich schon gesagt habe. Setz dich einfach hin und warte auf ihn. Es passiert etwas mit dir und diese Zeit ist niemals verschwendet, denn du trittst in eine Zeitlosigkeit ein, wo alles beschleunigt werden kann. Sogar deine Vergangenheit kann verändert werden, weil du dich in einer zeitlosen Zone befindest. Und weißt du, was dann passiert? Die Naturgesetze gelten nicht mehr. Denn während du auf den Herrn wartest und deinen Blick auf ihn richtest und ihn bewunderst, das ist Anbetung, wirst du plötzlich merken, dass du Flügel wie ein Adler bekommst. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Du wirst es nicht einmal merken, aber neue Kraft fließt dir zu. Und bitte unterschätze das nicht. Das gilt auch für körperliche Kraft. Das hebräische Wort für Kraft wird auch für körperliche Stärke benutzt. Kraft in allen Bereichen. Sie kriegen neue Kraft. Warum neue? Weil unsere eigene Kraft nachlässt. Sie wird schwächer und schwindet mit der Zeit. Aber bei dieser Erneuerung handelt es sich um einen Austausch. Du tauschst deine menschliche Kraft gegen göttliche Kraft. Die Bibel berichtet, dass Mose, als er im Alter von 120 Jahren starb, weder schwache Augen hatte, noch seine natürliche Kraft verloren hatte. Im Hebräischen steht da wörtlich, dass seine Feuchtigkeit nicht vertrocknet war. Was bedeutet das? Er war auch im hohen Alter noch frisch und voller Leben. Warum? Weil er immer wieder seine Kraft gegen göttliche Kraft eingetauscht hat. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ihr könnt diesen Vers ruhig zitieren, damit niemand denkt, wir hätten in der Gemeinde keine Bibelstellen erwähnt. Tatsächlich fließen solche Verse ständig in meine Predigten ein. Ihr könnt sie euch ruhig aufschreiben. Weiter heißt es dort, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Davor steht, selbst junge Leute werden müde und fallen. Die jungen Leute hier? Wenn ihr nicht auf den Herrn harrt, dann werdet ihr von denen überholt werden, die es tun. Denn es heißt, selbst junge Leute werden müde und fallen. Wisst ihr, was fallen bedeutet? Sie stürzen richtig tief. Sie fallen völlig. Können wir den Vers mal auf dem Bildschirm sehen? Aus Jesaja. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Ich zitiere den Vers auswendig. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. In den Versen davor steht, selbst junge Leute werden müde und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Schaut euch das mal an. Wir werden laufen. Das sind genau die Worte, die ich eben zitiert habe, oder? Aber sie hier auf dem Bildschirm zu zeigen, vermittelt euch das Gefühl, dass alles geordnet abläuft. Also schaut euch ruhig den Vers an, den ich eben zitiert habe. Wir wollen uns auch den Vers davor anschauen, wo steht, Knaben werden müde und matt, weil manche Jugendliche mir das vielleicht nicht glauben. Also zeigen wir auch mal Vers 30, okay? Da steht New Creation Church. In Vers 30 steht New Creation Church. Die Gemeinde, in der es zu sein gilt. Hier ist auch ein hebräischer Buchstabe zu sehen. He, der Gnade bedeutet. Ohne Gnade wirst du komplett fallen. Gut, wenn wir den Vers jetzt nicht zeigen können, dann zurück zu Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Fällt euch etwas auf? Ich habe eben gesagt, dass wir uns in der Gegenwart des Herrn in einer Zeitlosigkeit befinden. Die Gesetze der Natur gelten da nicht mehr. Die Natur sagt, in einem bestimmten Alter ist es normal, dass du mit mehr Problemen zu kämpfen hast. Du schläfst weniger. Dein Herz macht mehr Schwierigkeiten. Du wirst vergesslicher. Du läufst weniger und so weiter. Aber wenn du in der Gegenwart des Herrn bist, befindest du dich nicht mehr in dieser natürlichen Sphäre. Im Lobpreis trittst du in die Zeitlosigkeitszone ein. Weißt du das? Du bist nicht mehr den Gesetzen der Natur unterworfen. Warum? Weil in der Natur normalerweise gilt, zuerst geht man. Dann läuft man. Dann fliegt man. Aber hier fliegst du zuerst. Dann läufst du. Dann gehst, wandelst du. Seht ihr? Es ist gut, dass wir euch den Vers zeigen, sonst würdet ihr es nicht glauben, richtig? Diese erneuerte Kraft bewirkt, dass du die Naturgesetze überwindest. Du fliegst zuerst, sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Du fühlst dich, als würdest du fliegen, preis den Herrn. Wenn du fliegst, ist es, als würdest du mit dem Fahrrad bis nach Johor Bahru fahren. Das ist schon eine weite Strecke. Einige von euch könnten das vielleicht schaffen, aber stell dir vor, du solltest bis nach Penang radeln, ganz im Norden Malaysias, weit entfernt von Singapur. Und du sollst das an einem Tag schaffen. Egal, ob du jung bist oder nicht, irgendwann bist du ausgebrannt. Aber sie laufen und werden nicht matt. Es heißt nicht nur, dass sie laufen, sondern dass sie dabei nicht matt werden. Sie wandeln und werden nicht müde. Ich erinnere mich an meinen Grundwehrdienst, als wir um den Exerzierplatz laufen mussten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Runden es waren, aber ich war fast am Ende meiner Kräfte, ebenso wie viele meiner Freunde. Der Ausbilder schrie dabei die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woher er so viele Informationen über unsere Familien hatte, aber er schrie wirklich viel. Wir mussten so hart laufen und ich war kurz davor aufzugeben. Und plötzlich, Gott ist mein Zeuge, kam mir dieser Vers in den Sinn. Sie werden laufen und nicht matt werden. Gott ist mein Zeuge. Während ich lief, führte ich mir diesen Vers vor Augen. Sie werden laufen und nicht matt werden. Ich bekam neuen Aufschwung. Ich fand einen zweiten Atem, oder besser gesagt zwei Flügel, wie die des Adlers in diesem Vers. Plötzlich spürte ich, wie eine neue Kraft in mich kam, und ich lief weiter, ohne das Erschöpfungsgefühl. Ehrlich gesagt war ich enttäuscht, als der Ausbilder sagte, okay, stopp. Ich hatte das Gefühl, ich könnte noch viele Runden laufen. Gott ist mein Zeuge. Allein durch das Nachsinnen über diesen Vers, sie werden laufen und nicht matt werden, habe ich einen Vorgeschmack davon bekommen, was es bedeutet, zu laufen und nicht matt zu werden. Sie werden wandeln und nicht müde werden. Im Lobpreis liegt etwas ganz Besonderes. Gott möchte, dass wir ihm ganz nahe sind. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Josef? Josef ist das klarste Bild unseres Herrn Jesus. Der Josef aus der Bibel, im Buch 1. Mose. Er war der geliebte Sohn seines Vaters. Der Vater hatte viele Söhne, richtig? Wie viele hatte er letztendlich? 12. Benjamin war einer von ihnen. Aber Josef und Benjamin hatten dieselbe Mutter. Im Gegensatz zu den anderen. Hört gut zu. Die anderen Brüder hatten verschiedene Mütter. Viele von ihnen waren Mägde. Das ist ein Bild für diejenigen, die zwar denselben himmlischen Vater haben, aber nicht dieselbe Mutter, wie zum Beispiel Isaak und Ismael. Isaaks Mutter ist Sarah. Paulus benutzt dieses Bild im Galaterbrief, Kapitel 4. Es stammt nicht von mir. Er sagt, dass Isaak der Sohn der Verheißung, der Gnade ist, weil seine Mutter Sarah ist. Ismael hatte zwar auch Abraham als Vater, aber seine Mutter ist Hagar, die für das Gesetz steht, für den Berg Sinai. Paulus erklärt, dass der Berg Sinai Knechtschaft hervorbringt. Vergesst nicht, die 10 Gebote kamen vom Berg Sinai. Doch wir sind dem Gesetz gestorben, nicht um gesetzlos zu leben, sondern um im Geist zu leben. Um so zu leben, wie Christus es tat. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir gehören also nicht zu Ismael, der sozusagen am falschen Berg steht. Gott hat den Berg gewechselt. Er ist jetzt am Berg Zion. Wir gehören zu Sarah, zur Gnade, zum Berg Zion. Die Bibel sagt, so wie damals, so ist es auch heute. Der, der nach dem Fleisch geboren wurde, Ismael, verfolgt den, der nach dem Geist geboren wurde, Isaak, die Kinder der Gnade. So ist es auch heute. Es ist immer das Kind der Gesetzesmutter, das das Kind der Gnadenmutter verfolgt. Nie umgekehrt. Die, die unter der Gnade stehen, verfolgen nie die, die unter dem Gesetz stehen. Das passiert auch heute noch. Hört ihr? Unsere Probleme kommen oft von Menschen, die denselben himmlischen Vater haben, aber eine andere Mutter. Bist du mein Bruder oder bist du ein Bruder von einer anderen Mutter? Das ist oft das Problem. Dasselbe sehen wir bei Josefs Brüdern. Josef und Benjamin hatten dieselbe Mutter. Und im Hebräischen bedeutet der Name Rahel Lamm, ein Bild der Gnade, ein Bild des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Beide hatten denselben Vater und dieselbe Mutter. Die anderen Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Erinnert ihr euch? Der Vater liebte Josef so sehr, dass er ihm den prächtigen, bunten Mantel schenkte. Dieser Mantel, und das ist im Hebräischen wichtig, hatte lange Ärmel. Ein Mantel mit langen Ärmeln bedeutete, dass man nicht arbeiten musste. Diejenigen mit kurzen Ärmeln oder ärmellosen Gewändern waren die Arbeiter. Wenn der Vater dir also einen Mantel mit langen Ärmeln gibt, bedeutet das, dass andere für dich arbeiten. Kein Wunder, dass die Brüder eifersüchtig waren. Dasselbe sehen wir bei unserem Herrn Jesus. Die Bibel sagt, aus Neid und Eifersucht haben sie ihn an Pontius Pilatus ausgeliefert. Und wie wir wissen, starb er für uns. Das war alles Teil von Gottes Plan. Christus starb für unsere Sünden. Josef ist ein Bild für Jesus Christus. Aber denk daran, die Ablehnung durch seine Brüder führte dazu, dass Josef zum Brot des Lebens wurde. Josef wurde das Brot des Lebens. Aber für wen? Für die Welt von Jakob? Also für die Juden? Nein, für die Heidenwelt. Seit 2000 Jahren ist Jesus Christus das Brot des Lebens vor allem für die Heiden, für Nichtjuden. Vergesst nicht, er war als Mensch ein Jude, aber sein eigenes Volk hat ihn größtenteils abgelehnt. Größtenteils haben sie ihn abgelehnt.
Amen.
Doch der Herr hat sie nicht vergessen. Stephanus erwähnte später in seiner Rede über Josef, dass die Brüder ihn bei ihrem ersten Besuch, als sie Brot suchten, nicht erkannten. Bei seinem ersten Erscheinen wurde er von seinen Brüdern nicht erkannt, genauso wie Jesus bei seinem ersten Kommen von seinem Volk nicht erkannt wurde. Die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch als Josef sich das zweite Mal seinen Brüdern zeigte, sagte er, ich bin Josef. Richtig? Und genau das werden wir auch bei Jesus erleben. Bei seinem ersten Kommen hat Israel ihn nicht erkannt und deshalb leiden sie seit 2000 Jahren. Jesus sah dieses Leid kommen und sagte, wie oft habe ich euch sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist das Wort, das er gebrauchte, ihr habt nicht gewollt. Und deswegen seid ihr jetzt euch selbst überlassen und Soldaten werden kommen, Gräben um euch ziehen und eine Belagerung errichten. Das ist die Geschichte ihres Leidens. Aber der Tag wird kommen, an dem Israel sagen wird, Baruch haba b'shem Adonai, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann wird Jesus zurückkehren. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er hat diese Nation nicht beiseite geschoben. Man muss die Gründe für ihre Leiden verstehen.
Okay.
Als Josef sich das zweite Mal seinen Brüdern zeigte, sagte er, ich bin Josef. Aber wer war beim ersten Mal nicht dabei? Benjamin. Beim ersten Kommen war Benjamin nicht da. Er war der Jüngste und fehlte. Gott wartet auf eine Benjamin-Generation. Und diese Generation wird da sein, bevor Jesus bei seinem zweiten Kommen Israel erscheint. Als Josef Benjamin sah, waren seine ersten Worte, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Gnade zeichnet diese Generation aus. Gott wartet auf eine Generation von Christen, die dieselbe Mutter wie Jesus haben. Rahel, die im Hebräischen Lamm bedeutet, ein Bild der Gnade. Ich glaube, diese Generation ist bereits da. Ich denke, dass mein Dienst, genauso wie viele andere Dienste auf der ganzen Welt, Dinge predigt, die manche Leute bekämpfen. Aber ich werde nicht gegen sie kämpfen, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin viel zu beschäftigt.
Amen. Okay?
Ich will sie lieber segnen. Sie sind immer noch meine Brüder. Aber sind sie Brüder von einer anderen Mutter? Ja. Und es sind genau die, die verfolgen, versteht ihr? Wenn du also jemandem begegnest, der schlecht über deine Gemeinde redet, dann sag einfach, du bist mein Bruder. Und innerlich denkst du, Bruder von einer anderen Mutter. Aber ich werde dich trotzdem lieben. Das Erste, was Josef sagt, ist, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Als sie dann gemeinsam aßen, bewirtete er seine Brüder. Aber sie erkannten ihn immer noch nicht, oder? Doch ich glaube, dass Benjamin wahrscheinlich etwas gespürt hat. Irgendetwas an dieser Person, über die sie sprachen, war anders. Da war Freundlichkeit in seinen Augen. Und dann gab Josef Benjamin 5-mal mehr zu essen als allen anderen Brüdern. Später, als sie abreisen sollten, schenkte er Benjamin auch 5-mal mehr Kleidung. Josef ist ein Bild für Jesus. Erinnert euch an die Bergpredigt. Was sagte Jesus dort? Sorgt euch nicht um eure Kleidung und darum, was ihr essen sollt. Die Benjamin-Generation wird in den letzten Tagen eine 5-fache Versorgung erleben. Mehr als alle anderen, die von einer anderen Mutter stammen. Und die Zahl 5, ich will mal die Gemeinde testen. Ihr wisst, dass He im Hebräischen Gnade bedeutet, richtig? Vorhin haben wir das Symbol gesehen. Okay, 5 Gemeinde. Wie heißt unsere Gemeinde? Nein, diese Gemeinde heißt nicht Gnade. Ich habe es euch doch gerade gezeigt. In all meinen Predigten habe ich euch nie den Namen unserer Gemeinde hier auf dem Bildschirm gezeigt. Aber ausgerechnet in dieser Predigt habe ich euch das Symbol gezeigt. Und nun frage ich, wie heißt unsere Gemeinde? Und ihr sagt Gnade.
One more time.
Okay, versuchen wir es nochmal. Wie heißt unsere Gemeinde?
What's the name of our church?
Sehr gut, New Creation Church. Und was bedeutet die Zahl 5 in der Bibel? Genau, 5 steht für Gnade. Oh, ihr seid schnell. Ihr habt die Antwort gegeben, bevor ich die Frage überhaupt stellen konnte. Ich habe euch ja gesagt, ihr werdet auffahren mit Flügeln wie Adler. Ihr werdet laufen und nicht matt werden. Euer Verständnis war schneller als das natürliche Licht. Das mit 300.000 Kilometern pro Sekunde reist, das ist beeindruckend. Was für eine erstaunliche Gemeinde. Ich muss euren Pastor kennenlernen. Denn die Bibel sagt, dass jede Gemeinde, ob die Gemeinde in Korinth oder eine andere, ein lebendiger Brief ist. Paulus sagt, ihr seid unsere Briefe, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Was ich euch predige, das lebt ihr aus. Ihr seid wandelnde, atmende Briefe, die überall gelesen werden können. Diejenigen, die die Bibel nicht lesen, lesen euch.
Amen.
Und ich als Gastprediger bin beeindruckt. Wenn ich euch anschaue, möchte ich mehr wissen. Ich habe gehört, euer Pastor Lawrence und Pastor Mark sind außergewöhnliche Menschen. Einer kann laufen, ohne matt zu werden. Und der andere kann lachen, ohne zu ermüden. Jetzt passt auf. Josef gab Benjamin 5-mal mehr zu essen. Aber auch die anderen Brüder bekamen genug, um satt zu werden. Würdet ihr mir dazu stimmen? Benjamin war der Jüngste. Er konnte sicher nicht 5-mal mehr essen als seine Brüder, oder? Aber das ist Gottes Art. Du bekommst immer mehr als genug. Dann kam der Moment, auf den ich hinaus will. Ihr müsst das alles verstehen, um zu sehen, dass Josef das klarste Bild von Christus im Alten Testament ist. Es kam der Zeitpunkt, an dem die Brüder zu ihrem Vater zurückkehren sollten. Josef sagte, bringt meinen Vater zu mir. Es waren viele Jahre vergangen und der Vater dachte, Josef sei tot. Israel dachte, Jesus sei tot. Das letzte Mal, dass Israel Jesus gesehen hat, war im Grab. Sie haben die Auferstehung nicht gesehen. Sie glauben, er sei tot. Geht zu Israel, meinem Vater. Jakob ist Israel, okay? Und jetzt aufgepasst. Josef sagte zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Jesus möchte immer, dass wir ihm nahe sind. Dann sagte Josef, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Jesus wird zu Israel sagen, nein, weint nicht. Ja, ihr habt mich abgelehnt, aber Gott hat das alles so geplant, damit ich am Kreuz sterben und Leben bewahren kann, um Seelen zu retten. Nicht nur für euch, das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Es heißt nicht nur, denn so sehr hat Gott Israel geliebt, Gott hat die Welt geliebt. Amen. Seid ihr gesegnet? Schaut euch das an. Josef sagt, denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Die Hungersnot steht in Verbindung mit Josefs zweitem Erscheinen vor seinen Brüdern. Ein Bild für das zweite Kommen von Christus. Bevor Benjamin aufsteht, wird es eine Hungersnot geben. Der himmlische Josef, also Jesus, wartet auf die Benjamin-Generation. Aber wir müssen uns vor der Hungersnot nicht fürchten. Wir werden 5-mal mehr Nahrung und 5-mal mehr Kleidung haben. Und das nicht nur im natürlichen Sinn, sondern auch im geistlichen. 5-fache Salbung. In der Bibel steht Kleidung oft für Salbung. Zum Beispiel sagt Jesaja über Jesus, er kam, um Schönheit statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, das Festkleid des Lobpreises statt eines betrübten Geistes. Schaut euch das an, er kam, um Kopfschmuck statt Asche zu geben. Damals streuten sich die Menschen Asche auf den Kopf, wenn sie trauerten. Aber Gott sagt, ich werde dir einen schönen Kopfschmuck geben. Er kam, um das Hässliche schön zu machen. Das steht in der Bibel. An der Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um all das zu tun und unter anderem, um Kopfschmuck statt Asche zu geben. Schau mal zu deinem Sitznachbarn und sag, du könntest eine ganze Menge davon gebrauchen. Nein, Scherz. Sag einfach weg mit der Asche, her mit der Schönheit. Gott verspricht uns, dass er uns Schönheit statt Asche geben wird. Und dann spricht die Bibel vom Freudenöl statt Trauer. Merkt euch, Freude wird mit Öl verglichen. Trauer hingegen nicht, denn Trauer ist trocken. Trauer entsteht aus einem Zustand der Trockenheit, während das Öl der Freude fließt. Freude ist wie Öl. Amen. In Sprüche 17 steht, ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Aus medizinischer Sicht nennt man das Osteoporose. Im Alter werden die Knochen spröde. Die Bibel sagt, das liegt an einem niedergeschlagenen Geist. Aber warum verursacht ein betrübter Geist spröde Knochen? Das wirst du in keinem medizinischen Lehrbuch finden, weil die Medizin nur das Natürliche betrachtet. Aber wir wissen, dass das Natürliche nur vorübergehend ist, während das Übernatürliche ewig ist. Wir müssen also tiefer schauen. Warum ist der Geist niedergeschlagen? Sprüche 15 gibt uns die Antwort. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Herzenskummer bricht den Geist. Der Teufel bringt Kummer, aber Jesus bringt Freude. Ich habe letzte Woche gesagt, dass Jesus nur an einem Ort ein Mann der Schmerzen war, am Kreuz. In Jesaja 53 steht, ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Leiden. Einmal sprach mich ein junger Mann während einer Predigt hier in Singapur an und sagte, Pastor Prince, die Bibel nennt Jesus den Mann der Schmerzen. Ich sprach gerade über die Freude des Herrn und er sagte, Jesus, der Mann der Schmerzen. Ich fragte, wo steht das? Er sagte, in der Bibel. Ich sagte, in Jesaja 53. Es bezieht sich auf den Moment, als Jesus unsere Sünden auf sich nahm. Nur am Kreuz wurde er ein Mann der Schmerzen. Ansonsten ist er immer ein Mann der Freude. In Hebräer 1 steht, Gott hat dich gesalbt mit dem Öl der Freude, mehr als alle deine Gefährten. Hast du deine Gefährten in letzter Zeit gesehen? Hast du Pastor Mark in letzter Zeit gesehen? Er lacht viel, aber Jesus ist noch viel mehr mit dem Öl der Freude gesalbt. Stell dir den Abendmahlsaal vor. Dieses Jahr erleben wir das Obergemach wieder. Stell dir vor, wie Jesus seinen Jüngern todernst sagt, das alles habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt. Dann hätte Petrus vielleicht erwidert, Herr, ich habe genug eigene Probleme, behalte deine Freude. Aber nein, Jesus wollte, dass sie seine Freude erleben. Er hat das bestimmt in einem freudigen Ton gesagt. Das habe ich gesagt, damit eure Freude vollkommen ist. Er möchte, dass unsere Freude immer voll ist. Das ist eine Salbung. Wenn du dich bedrückt fühlst, schau dir an, was in Jesaja 61 steht. Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Dieser betrübte Geist ist der gleiche, der auf König Saul kam.
Saul, der King.
Letzte Woche haben wir uns im Hebräischen das Wort für den bösen Geist angesehen, der Saul quälte. Es handelt sich um einen Geist der Traurigkeit, der Schwere, der Menschen dazu bringt, über Selbstmord nachzudenken und depressive Gedanken zu haben. Und wisst ihr, was die Lösung ist? Das sind Geister. Und Geister kann man nicht medikamentös behandeln. Wenn du jedoch unter ärztlicher Behandlung stehst, setze deine Medikamente fort. Ich gebe dir hier die geistliche Lösung, die eigentliche Wurzel des Problems. die dir helfen wird, auch körperlich geheilt zu werden.
Amen.
Aber egal, ob es um deine körperliche oder geistliche Gesundheit geht, bleib bei deinen Medikamenten, bis der Arzt dir sagt, dass du geheilt bist. Pastor Gabriel weiß das, richtig? Letzte Woche gab es beispielsweise eine Heilung von einer Blutkrankheit. Die Person ging zum Arzt zurück und der Arzt sagte nicht nur, dass die Blutkrankheit verschwunden war, sondern bemerkte auch, sie sehen jünger aus. Und das sagt ein Arzt. Es gibt so viele Zeugnisse, die wir gar nicht alle weitergeben können. Stell dir das vor, ein Arzt sagt dir, dass du jünger aussiehst, nachdem du eine Krankheit überwunden hast. Wir müssen also erkennen, dass der betrübte Geist ein geistliches Problem ist. Und was ist die Lösung? Das Feierkleid des Lobpreises. Wenn du dich in eine Atmosphäre des Lobpreises und der Anbetung begibst, vertreibt das den bösen Geist. Sie können nicht bleiben, denn sie hassen Lobpreis. Sie sind launisch, mürrisch, melancholisch und depressiv. Und nein, ich spreche hier nicht von deinem Ehemann oder Chef. Ich spreche vom Teufel. Wenn du ihm folgst, wirst du genauso. Also sei fröhlich und fang an, Gott zu loben. Wenn die Schwere auf dir lastet, lobe Gott. Du kannst nicht das Feierkleid des Lobpreises tragen und gleichzeitig betrübt bleiben. Lobpreis vertreibt die Schwermut. Zudem macht Gott dich schöner, indem er dir Kopfschmuck statt Asche gibt. Und das Freudenöl beginnt zu fließen. Die Bibel empfiehlt, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singt und in eurem Herzen dem Herrn dankt. Durch das Singen wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deshalb fließt das Freudenöl zusammen mit dem Lobpreis.
Halleluja.
Es ist der Heilige Geist, der dir Freude gibt. Im Neuen Testament gibt es einen Ausdruck, das Evangelium des glückseligen Gottes. Das Wort glückselig ist hier nicht eulogeo, sondern makarios, was eigentlich glücklich bedeutet. Man könnte also sagen, das Evangelium des glücklichen Gottes. Gott ist ein glücklicher Gott. Gott ist ein glücklicher Gott. Wir Menschen suchen oft nach Glück, aber auf dieser Seite des Himmels geht es weniger um Glück und mehr um Freude. Glück entsteht, wenn die Dinge glücklich verlaufen. Wenn das Glück uns hold ist, sind wir glücklich. Denn das Glück ist das Zusammenspiel vieler glücklicher Umstände. Aber du kannst Freude haben, egal was passiert. Und die Freude des Herrn ist deine Stärke.
Amen.
Zurück zu Josef. Er sagte, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. In Vers 8 sagt er, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Gosen bedeutet auf Hebräisch Nähe. Ich komme langsam zum Ende, aber sagt mal Nähe. Gottes Herzenswunsch ist es immer, dass du ihm nahe bist. Ich will meinen Sohn nicht immer nur aus der Ferne sehen. Ich will ihn nah bei mir haben. Ich will ihn umarmen, so nah wie möglich. Preis den Herrn. Und das gilt auch für meine Frau und meine Tochter. Ich liebe es, sie zu umarmen und sie in meiner Nähe zu haben. Wenn ich weit weg von ihnen bin, fehlt etwas. Es ist nicht nur ein Dopaminschub, der ausgelöst wird. Da passiert viel mehr, wenn deine Liebsten in deiner Nähe sind. Studien zeigen, dass Großeltern länger leben, wenn sie mehr Zeit mit ihren Enkeln verbringen. Also einige von euch sollten sich mal überlegen, Enkelkinder zu produzieren. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Gosen, der Ort, von dem Josef sprach, bedeutet im Hebräischen also Nähe. Du sollst mir nahe sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Da steht nicht, dass deine Kinder ihren eigenen Weg gehen müssen. Nein, es heißt, du und deine Kinder. Nimm dieses Versprechen jetzt für dich an, auch wenn sie jetzt vielleicht weit weg erscheinen. Sie werden dir nahe sein, wenn du Gott nahe bist. Der ganze Sinn der Gerechtigkeit in Christus ist es, Gott nahe zu sein. Und das Beste, du bist schon nah. Versuche nicht, Gott näher zu kommen, wenn du ihm bereits nahe bist. Wenn du versuchst, Gott näher zu kommen, obwohl du ihm schon nahe bist, weil du in Christus bist, zur Rechten des Vaters, Wenn du versuchst, ihm näher zu kommen, führt das dazu, dass du aus der Gnade fällst. Du wirst frustriert, weil du dich abmühst, Gott näher zu kommen, aber dabei leugnest, dass du ihm bereits nahe bist. Der Versuch, näher zu Gott zu kommen, ist im Grunde ein Akt des Unglaubens. Ich wiederhole. In Christus bist du Gott so nahe, näher kannst du ihm nicht sein. Du kannst durch die Straßen gehen und jederzeit mit Gott sprechen, einfach so. Du weißt, dass du Gott nahe bist, weil du in Christus bist. Merkst du, wie sehr das dein Gebetsleben verändern kann? Viele von uns denken, ich muss Gott näher kommen. Aber dieser Gedanke selbst verleugnet, dass du bereits in Christus bist, zur rechten Hand des Vaters. Hört ihr? Es ist eine Leugnung des neuen Bundes und der Tatsache, dass deine Sünden vergeben sind und Gott dich als gerecht ansieht. Hör auf, zu versuchen, näher zu kommen. Du bist schon da. Und was passiert, wenn du bereits da bist? Josef sagt in Vers 11, ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Der Herr Jesus sagt, an diesem Ort der Nähe werde ich euch versorgen. Ihr werdet 5-mal mehr haben als die Menschen in der Welt, damit sie euch sehen und wie lebendige Briefe Christi lesen. Sie werden sagen, ich will deinen Gott kennenlernen. Ich will deinen Gott. Besonders dann, wenn sie sehen, dass wir nicht so gebildet oder klug sind wie sie, gerade in finanziellen Dingen. Und sich dann fragen, wie kann es sein, dass du das erlebst und ich nicht? Ich habe doch all diese Ausbildungen und Kenntnisse und trotzdem gelingt es dir. Warum? Dann achte darauf, dass du sagst, es ist Jesus. Schäme dich nicht. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Wo? An dem Ort der Nähe will ich dich versorgen. Denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Josef sagt, und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und dann sagt er, darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringt meinen Vater schnell hierher. Was ist Anbetung? Das Bild von Josef ist ein Bild von Jesus. Erzählt meinem Vater von all meiner Herrlichkeit, die ihr gesehen habt. Anbetung bedeutet, dem Vater die Herrlichkeit seines Sohnes zu erzählen. Der Vater liebt das. Wenn man mal darüber nachdenkt, warum brachte man ein Lamm ohne Fehler und Makel als Opfer? Weil es ein Bild seines Sohnes ist. Wenn du ihm seinen Sohn präsentierst, gefällst du ihm. Anbetung bedeutet, den Wohlgeruch darzubringen. All die Gewürze und Düfte im Alten Testament sind Bilder von Christus. Wenn der Weihrauch verbrannt wird, steigt der Duft auf. Und es ist der Duft Christi. Gott sagt, dass er die Erde nie wieder schlagen wird. Segen kommt herab, wenn Gott den Duft seines Sohnes wahrnimmt, wenn er an ihn erinnert wird. Ja, Gott weiß alles. Aber so wie wir, selbst wenn wir wissen, dass unser Sohn, unsere Frau oder unsere Tochter existiert, wenn wir weit weg sind, ihre Fotos anschauen, weil es uns Freude bereitet, genauso empfindet Gott. Auch wenn wir wissen, wie sie aussehen, es bereitet uns trotzdem Freude. Genauso freut sich Gott, wenn wir seinen Sohn ehren. Anbetung bedeutet nicht, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Es geht nicht um uns, um unsere Sorgen oder Bedürfnisse. Anbetung bedeutet, dass wir uns auf Jesus konzentrieren, auf seine Schönheit.
Amen.
Josef sagte, erzählt meinem Vater von all meiner Herrlichkeit. In der Anbetung erzählen wir dem Vater von der Herrlichkeit seines Sohnes und auch von dem, was wir persönlich an seiner Güte, Schönheit und Gnade erlebt haben. Das ist Anbetung. Manchmal sage ich zum Vater, Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes. Es ist so wunderschön, Vater, wie feines Mehl, ganz rein, ohne Härte oder Unregelmäßigkeit in seinem Wesen. Er ist stark, ohne je hart zu sein. Er ist freundlich, ohne je schwach oder ängstlich zu sein. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Und ich danke dir, dass er mich liebt. In diesen Momenten ist es wie ein Friedensopfer, das wir Gott bringen. Das Bruststück, das beim Friedensopfer auf den Altar gelegt wurde, symbolisiert die Liebe von Jesus, die vor dem Vater geehrt wird. Du erinnerst den Vater an seinen Sohn und sagst, und Vater, er gab sein Leben, weil er dich liebte. Der Hauptgrund, warum Christus sein Leben niederlegte, war, die Ehre seines Vaters zu bewahren. Sein Tod erfüllte vollkommen alle Forderungen der Gerechtigkeit eines heiligen Gottes. Jesus liebte den Vater. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben hingebe. Natürlich liebte der Vater Jesus schon immer. Aber als Jesus sein Leben gab, erhielt diese Liebe eine neue Tiefe. Vater, er liebte dich so sehr. Wenn ich mit dem Vater über die Schönheit von Jesus spreche, dann ist das Anbetung. Und dann sage ich, und Vater, er liebt auch mich. Er liebt meine Familie. Er liebt unsere Gemeinde. Er hat sein Leben für uns hingegeben, Vater. Das ist wahre Anbetung. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann tun wir es im Gedenken an ihn. Nicht im Gedenken an unsere Sünden oder unsere Unvollkommenheit, sondern an seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Preis den Herrn. Lasst mich damit schließen. Diese Herrlichkeit, die wir uns vor Augen führen, denk daran, wie sehr er dich geliebt hat. Die Bibel sagt, als seine Passion begann, war er sehr betrübt bis zum Tod. Zum ersten Mal sagte Jesus zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Und dann begann er, Blut zu schwitzen. Ich sage euch, er schwitzte Blut, war aber noch nicht mal am Kreuz. Seine Natur ist heilig. Aber er liebte uns so sehr. Jesus wusste, dass er sein Leben am Kreuz niederlegen würde. Und allein der Gedanke daran ließ ihn Blut schwitzen. Wie viel mehr muss er dann gelitten haben, als er tatsächlich am Kreuz hing? Ärzte sagen, dass man nur unter extremem Stress Blut schwitzt, wenn die Kapillaren platzen. Als er im Garten Blut schwitzte, hatte das eine tiefere Bedeutung. Denk daran, der erste Fluch im Garten Eden lautete, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Aber das Blut von Jesus hat uns von diesem Fluch des menschlichen Schweißes und der mühevollen Arbeit erlöst. Sein Blut hat uns von diesem Fluch befreit. Sein Blut tropfte auch auf die verfluchte Erde. Und so stehen wir jetzt, wo immer wir hingehen, auf gesegnetem Boden. Amen. Er hat dich so sehr geliebt. Allein die Vorstellung, unsere Sünde auf sich zu nehmen, war für ihn unerträglich. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns das unmöglich vorstellen. Allein die Vorstellung hat ihn Blut schwitzen lassen. Wie viel mehr muss er dann am Kreuz gelitten haben? Aber trotzdem hat er es getan, weil er dich liebt. Preist ihn dafür.
Amen.
Vergiss niemals, wie sehr er dich liebt. Lasst uns die Augen schließen und die Köpfe senken. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich all denen, die Jesus noch nie als ihren persönlichen Retter und Herrn angenommen haben, die Gelegenheit geben, ihn in ihr Leben einzuladen. Wenn das auf dich zutrifft und du möchtest, dass deine Sünden vergeben werden, wenn du ein neues Leben beginnen möchtest, dann bete jetzt mit mir. Himmlischer Vater, Jesus Christus ist mein Herr, jetzt und für immer. Ich danke dir, dass durch seinen Tod am Kreuz all meine Sünden weggewaschen wurden. Mein altes Ich ist mit ihm am Kreuz gestorben. Als er von den Toten auferstanden ist, bin ich mit ihm auferstanden. Jesus Christus lebt. Und ich bin für immer in ihm. All meine Sünden sind vergeben. Im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn. Steht auf. Hebt eure Hände überall in diesem Saal. Ich will euch jetzt segnen. Ich fühle mich dazu geleitet. Nehmt euch einen Moment und denkt über die vergangene Woche nach. Atmet tief durch und entspannt euch. Ich möchte, dass ihr die ganze Woche über mit dieser Haltung lebt. Näher bei Gott kann ich nicht sein. Ich bin schon ganz nah. Bewahrt diese Wahrheit in eurem Herzen. Denn alles im Leben, vor allem der Feind, wird versuchen, euch davon abzuhalten, zu glauben, dass ihr so nah bei Gott seid. Aber wenn ihr das versteht, wird es euer Leben verändern. Denn weil ihr in Christus seid, seid ihr Gott ganz nah. Egal, wo ihr seid, ob in der Gemeinde oder draußen, ihr seid Gott immer ganz nah, weil ihr in Christus seid. Nicht, weil ihr in der Gemeinde seid, sondern weil ihr in Christus seid. Und das für immer. Ihr seid gesegnet. Im Namen von Jesus. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.